Ja, du kamst zu mir. Ein Zeugnis, eine Aussage darüber, was Menschen erleben können, auf einer Suche, auf einer echten und ernst gemeinten Suche. Gott ja, aber wozu Jesus? Eine Frage, die sich sicher schon viele Menschen gestellt haben. Wer war Jesus? Was geht Jesus mich an? Nun, die meisten hier, die werden darauf eine Antwort gefunden haben und doch seid ihr hier. Ich würde mal bitten, dass ihr euch ganz kurz einmal zu dem Nachbarn dreht und euch gegenseitig fragt, warum bist du hier? Was erhoffst du dir von diesem Thema? Kann es sein, dass wir eine Lösung suchen, dass wir eine Lösung auf eine Frage, auf ein ernstes Problem suchen, dass wir eine Lösung nicht ablehnen wollen? Wer so etwas sagt, Gott ja, aber wozu Jesus? Ich denke, dass der auf jeden Fall diese Frage auch ernst meint. Die Frage spricht von einer Sehnsucht davon, dass eine Sache einen nicht in Ruhe lässt. Wir wollen sehnsüchtig eine Antwort haben. Eine starke Sehnsucht, danach Gott kennenzulernen. Wer ist Gott eigentlich? Eine Sehnsucht danach, woher komme ich, wohin gehe ich? Eine Suche nach Sinn. Gott ja, aber wozu Jesus? Wenn jemand das fragt, ich denke, dieser Mensch, der kann nichts mit dem Christentum zu tun haben. Denn das Wort, das hat es ja schon in sich. Es heißt Christentum. Es hat was mit Christus zu tun. Gott ja, aber wozu Jesus? Jesus zu hinterfragen, es würde niemand, der tatsächlich als Christ lebt. Es geht also um Christus. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wer war dieser Jesus? Wer war Christus und was geht er mich an? Was sind die Gründe dafür, dass wir uns überhaupt Gedanken um ihn machen? Ich möchte in einem ersten Teil einige sehr erstaunliche Behauptungen von Jesus uns einmal vor Augen führen und darüber sprechen, Jesus und seine Behauptungen. Warum gehen wir zuerst zu Jesus? Ich denke, zunächst einmal, das Christentum in seinem wahrsten Sinne ist eigentlich Christus. Es geht um Christus, nimmt Christus aus dem Christentum weg und dann bleibt eigentlich von dem christlichen Glauben gar nichts mehr über. Das bricht in sich zusammen. Zweitens, wenn Jesus Christus wirklich Gott ist, dann werden wir natürlicherweise viele andere Probleme, viele andere Themen lösen können, wenn wir nämlich seine Lehren zu diesen vielen Fragen im Leben befolgen. Und wenn das so ist, dass wir das befolgen, dann ist das eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Wenn du aber andererseits schlussfolgerst und sagst, Jesus ist nicht Gott, warum sollst du dich dann überhaupt noch mit irgendeiner anderen Lebensphilosophie eines Menschen beschäftigen, von dem du eh nichts hältst? Also, wir beginnen mit Christus, weil Christus anscheinend sehr wichtig für unser Leben ist. Wir müssen mit Christus beginnen. Die Behauptungen von Jesus über sich selber sind sehr erstaunlich. Und zwar aus folgendem Grund. Der John Stott, ein Brite, der hat das Ganze einmal in einem Buch, in dem er das Christentum beschreibt, zusammengefasst und gesagt oder aufgeschrieben, das auffallendste Merkmal der Lehren Jesu ist, dass er ständig über sich selbst gesprochen hat. Und da kommt die Frage auf, hast du jemals eine Person getroffen, die ständig von sich selber gesprochen hat? Wie wirkt so ein Mensch auf uns? Normalerweise denke ich, da werdet ihr mir alle zustimmen, empfinden wir diese Menschen als unsympathisch. Wenn jemand ständig nur von sich redet, dann dreht sich alles nur um ihn. Er versucht ständig, alles auf sich zu lenken. Er versucht vielleicht besser hervorzukommen, als er ist, sein wahres Gesicht nicht zu zeigen. Wir mögen das nicht, wenn Menschen nur von sich reden. Das Problem ist, Jesus, er sprach über sich selbst. Sogar, wenn er über andere Dinge ins Gespräch kam, dann hat er trotzdem das immer wieder auf sich gezogen, auf sich angewandt, mit sich in Verbindung gebracht. Und das andere Problem ist, dass er über sich bestimmte Dinge sagte. Und die Dinge, die er über sich sagt, die wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Zunächst einmal sind das einige Behauptungen über seine Natur, wer er ist. Johannes Kapitel 6, Vers 35. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wenn er an mich glaubt, wird er nie mehr Durst haben. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, Johannes 8, Vers 12, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis bleiben und umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann wieder, der Johannes berichtet weiter in Kapitel 11, Vers 25, da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Behauptungen über sein Wesen, über seine Natur. Dann weitere Behauptungen von Jesus. Jesus behauptet, er sei Gott. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Ein Dorn im Auge seiner Zuhörer. Er behauptet, er sei Gott. Er behauptet, er sei die absolute Wahrheit. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus hat auch behauptet, er würde schon vor seinem Leben auf dieser Welt existieren. In Johannes erfahren wir auch davon, Johannes 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, sah den Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Jesus behauptet, er hat zu Zeiten Abrahams gelebt und Abraham hat sein Kommen erlebt. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich da. Und Jesus hat einige Behauptungen bezüglich seiner göttlichen Funktionen ausgedrückt, die nur Gott machen, inne haben konnte. Nämlich, das ist ein etwas längerer Abschnitt aus Markus 2, Markus 2, Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell rum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr da war und nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf einer Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Sündenvergebung war etwas, das nur Gott machen konnte. Und Jesus behauptet von sich, er kann das. Johannes 20, Vers 28. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist Anbetung. Jesus wird als Gott geehrt. Durch seine Nachfolger. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und Jesus hat auch diese Behauptung, da dass er eine Funktion innehat, die nur Gott eigentlich haben konnte, nämlich die universelle Autorität. In Matthäus 28, Vers 18 sagt er: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Diese vielen Behauptungen über Jesus von sich selber, die rufen bei uns eine Reaktion hervor. Was denkst du davon? Bei einem ehemaligen Atheisten folgte das zu der Schlussfolgerung, der er eigentlich kaum ausweichen konnte. C.S. Lewis schreibt in seinem Buch Mere Christianity, in dem es darum geht, wo er über das Christentum beschreibt, was das eigentlich ist. Ich versuche hier, jeden davon abzuhalten, etwas wirklich Dummes zu sagen, das Menschen oft über ihn sagen. Und was ist es? Ich bin bereit, Jesus als großartigen moralischen Lehrer zu akzeptieren, aber ich akzeptiere nicht seine Behauptung, dass er Gott ist. Und er sagt, das Ganze auszudrücken, allein zu wagen, ist reine Dummheit. Und warum? Das ist eine der Dinge, die wir nicht sagen dürfen. Ein Mann, der nur ein Mann war und solche Dinge sagte, die Jesus sagte, würde kein großartiger Lehrer sein. Er würde entweder ein Wahnsinniger sein, auf der gleichen Stufe mit einem Mann, der sagt, er sei ein verlorenes Ei, oder er würde der Teufel der Hölle sein. Du musst dich entscheiden, entweder dieser Mann war und ist der Sohn Gottes oder sonst ein Verrückter oder irgendetwas schlimmer. Du kannst ihm den Mund damit stopfen und ihn dumm nennen. Du kannst ihn anspucken. Du kannst ihn als einen Dämon vertreiben und töten. Oder du kannst an seine Füße fallen und ihn deinen Herrn und Gott nennen. Aber lass uns nicht mit irgendeinem herablassenden Schwachsinn kommen und sagen, er sei ein großartiger Menschenlehrer gewesen. Er hat diese Frage für uns nicht offen gelassen. Er hat es so nie beabsichtigt. Jesus hat derartige Behauptungen von sich weitergegeben, dass man ihn nicht einfach nur ignorieren kann. Das wird eine Reaktion hervorrufen. In einem zweiten Bereich möchte ich gerne darüber zu sprechen kommen, dass Jesus derjenige ist, der die Seele füllt. Dieser schon besagte C.S. Lewis schrieb an einer anderen Stelle: Wenn meistens in modernem Denken die Vorstellung schlummert, dass das Gute für sich oder das Gute für sich selbst haben zu wollen und ernsthaft mit dem Genuss desselben, auf den Genuss desselben zu hoffen, dies sei eine schlechte Sache. So sage ich, diese Vorstellung ist von Kant und den Stoikern eingeschlichen und keinesfalls ein Teil des Christentums. In der Tat, wenn wir die unverschämten Belohnungsversprechen und die schwankende Natur der Belohnungen betrachten, die uns in den Evangelien versprochen werden, erscheint es eher, dass unser Herr unsere Wünsche nicht zu stark, sondern eher zu schwach empfindet. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die ihre Dummheiten mit Trinken, Sex und Ehrgeiz treiben, während uns unendliche Freude angeboten wird. So wie ein unverständiges Kind, das seinen Spielkuchen im Schlamm und Dreck in einem Elendsviertel weiter herstellen will, weil es sich überhaupt nicht vorstellen kann, was diese Einladung zu einem Urlaub am Meer bedeuten kann. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Was sind einige Ausdrucksweisen von Menschen, die eigentlich eine Sehnsucht nach Gott haben, aber das anders ausdrücken? Eine Suche nach Sinn und Erfüllung in allen unseren Lebensbereichen. Das kann sich im Materiellen ausdrücken, dass jemand seinen ganzen Fokus an das Materielle hängt und dermäßig davon abhängig wird, dass sich gar nichts anderes mehr möglich wird. Das kann sich in einem moralischen Fehlverhalten ausdrücken. Unser Leben im moralischen Bereich zeigt letztendlich eine Sehnsucht davon, was wir tatsächlich wirklich suchen. In Johannes Kapitel 4 führt Jesus ein längeres Gespräch. Und das ist ein Bericht davon, wie Jesus die geistliche Lehre, die eine Frau dort ausdrückt, wie er ihr begegnet, dieser Lehre. Dieses Gespräch, das ruft eine Reaktion auch bei dieser Frau hervor und auch genauso bei den Jüngern, bei den Nachfolgern Jesu. Eigentlich kann man dann feststellen, das war total unpolitisch, was Jesus da macht. Es war nicht üblich in jener Kultur, dass ein Jude mit einem Samariter ein Gespräch beginnt. Und doch hat Jesus das gemacht. Außerdem war das noch viel außergewöhnlicher, dass ein Mann sich so weit erniedrigte, dass er sich öffentlich mit einer Frau traf. Johannes 4, Vers 9. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Der Hinweis, den Johannes da noch dazu gibt. So, und dann weiter, einige Verse später, Vers 27. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, die keiner wagte zu fragen, was er von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. Es war total unüblich, dass Jesus das Gespräch führt. Aber sehen wir uns dieses Gespräch einmal an. Worum geht es eigentlich? In den Versen vorher, in Vers 7 bis 10, erfahren wir einiges darüber. Seine Jünger waren an den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Wie hat Jesus den Blick der Frau, die jetzt nur auf das Materielle, nur auf das Physische dieses Wassers fixiert ist, weg zu ihrem geistlichen Bedürfnis gelenkt? Jesus greift das auf, diese praktische Situation des Dursthabens, und will daran verdeutlichen, wer er selber ist. Wieder spricht er an der Stelle über sich selber. Das Gespräch beginnt mit etwas sehr praktisch Konkretem. Die treffen sich am Brunnen, das Wasser ist da und es verändert im Laufe des Gesprächs seine Richtung. Es geht auf einmal ganz persönlich um die Frau, um das Bedürfnis der Frau und darum, wer Jesus ist für die Menschen. Was meinte Jesus damit, dass er dann später in Vers 13 und 14 sagt: Das Wasser, das ich dir gebe, wird eine Wasserquelle werden, die zum ewigen Leben hervorquillt. Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis in das ewige Leben. Ich denke, dass er von diesem Wasser spricht, weil er da ganz deutlich den Heiligen Geist vor Augen hat. Den Geist Gottes, der diesen geistlichen Durst des Menschen durch seine Gegenwart für immer stillen wird. Denn einige Kapitel weiter berichtet Johannes davon in Kapitel 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden in seinem Inneren wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Vers 39 gibt uns die Antwort, was dieses Wasser ist. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Und im Gespräch weiter, da erklärt Jesus noch eine weitere Wahrheit. Ab Vers 15, Johannes 4, Vers 15. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Wir denken, sie hat es endlich verstanden. Was meint sie aber damit? Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hier hinkommen, um Wasser zu holen. Was hat sie verstanden? Die Frau hat immer noch nicht verstanden, was eigentlich dieses lebendige Wasser heißt. Und um es zu bekommen, dass sie eigentlich ihre moralische Situation komplett verändern muss, dass Jesus sie moralisch anspricht. Und Jesus macht das auf einmal ganz deutlich und unverhüllt in Vers 16. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwidert Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Können wir dieses Vorgehen Jesu als brutal bezeichnen? Als zu direkt? Als etwas, was wir nicht erwarten dürfen in einem Gespräch? Oder ist es gut? Es ist ein direkter Angriff in eine private Angelegenheit. Viel zu brutal. In unserer Gesellschaft würden wir das heute so niemals machen können. Zumindest wird das keiner dulden. Warum spricht Jesus hier auf einmal über moralische Themen? Er will ja eigentlich ihren geistlichen Durst ansprechen. Weil unser moralisches Leben, unser Verhalten zeigt, welchen geistlichen Durst und welche geistliche Leere wir eigentlich haben. Diese Frau, die musste diese eine Sache erstmal feststellen, erstmal verstehen. Geistlich leer sein führt mich dazu, dass ich mich moralisch fehlverhalte, weil ich immer noch auf einer Suche bin. Und was bedeutet das für uns heute? Auch wir müssen unseren moralischen Zustand bedenken. Das ist wie ein Spiegel für unser geistliches Leben und für unsere geistliche Lehre. Der moralische Bereich, das Verhalten, ist ein Spiegel dafür. Jesus hat diese Frau genau in ihrem Punkt getroffen, wo sie verletzlich ist. Und sie fühlte sich auf einmal sehr unwohl und drückt das auch wirklich aus. Sie antwortet, damit, dass sie vom Thema versucht, wieder abzulenken und gleich wieder religiös wird. Ja, sie fängt einen Streit an, in Vers 19 lesen wir davon. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ich muss dazu sagen, das war gerade der Berg Garizim. Und das mit dieser Anbetung, das war die Geschichte, bevor das Volk Israel in das Land Kanaan kam, gab es eine Situation, wo das Volk vor die Wahl gestellt wurde. Wollt ihr Segen? Wollt ihr Gottes Gutes tun an euch? Oder wollt ihr Fluch? Und da gab es dieses Versprechen, dass wenn sie in das Land kommen werden, mit Josua und den Priestern, werden sie zwischen dem Berg Ebal und Garizim stehen und sie werden sich als Volk aufteilen in beide Richtungen und sie werden die Entscheidung treffen müssen. Und später in Josua Kapitel 8, Vers 33, da lesen wir, dass es tatsächlich so ist. Und an dem Punkt wird eine Entscheidung getroffen. Segen oder Fluch, das war jetzt hier die Frage. Also diese Entscheidung, von Gott Segen zu erbeten, das führte dazu, dass dieser Ort dann immer weiter auch als Ort gebraucht wurde, an dem man Gott begegnen kann, mit Gott reden kann und dementsprechend, das hat die Frau im Hinterkopf, wenn sie davon spricht, dass sie dort an dem Ort Gott anbeten sollten. Und sie führt dieses Streitgespräch quasi fort. Jesus erwidert aber darauf, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, wie hat Jesus diese Flucht in die Religiosität eigentlich sehr verblüffend beendet? Wieder sehen wir, dass Jesus direkt wird. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnet die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und jetzt kommt Jesus und sagt, da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Es ist schon soweit, du brauchst nicht mehr länger darauf zu warten. Wir sind mittendrin. Verschieb das Ganze nicht auf später. Und häufig ist das eine der typischen Flüchte, wenn es darum geht, dass wir auf einmal von Gott angesprochen werden, dass es persönlich wird und wir merken, in diesem Bereich, im moralischen Bereich, komme ich nicht weiter. Ich habe hier ein Problem, weil ich eine Leere verspüre auf der geistlichen Ebene. Und dann kann es passieren, dass wir uns davon entfernen, dass wir fliehen und sagen, ich werde jetzt wieder religiös. Wir sehen hier, dass Jesus eigentlich durch verschiedene Ebenen geht und bei der Frau so eine Schale nach der anderen abschält. Es begann mit dem Materiellen. Sie sieht nur das Wasser. Sie will nicht tiefer gehen, nicht tiefer denken. Dann geht das auf den moralischen Bereich. Und schließlich erkennt sie tatsächlich, wer Jesus ist. Jesus sagt es ihr ausdrücklich, ich bin der Messias. Erst jetzt ist sie soweit vorbereitet, um diese Leere, die sie hat, auch füllen zu lassen. Von all diesen Dingen, die wir in dieser Begebenheit so besprochen haben, was würdest du sagen, was beeindruckt dich an Jesus am meisten? Jesus, der die Seele, der das Leben des Menschen füllen möchte. Bist du zu sehr auf Materielles fixiert? Fehlt dir der Blick dafür, dass es auch einen geistlichen Bereich, auch geistliche Bedürfnisse gibt, weil du dich zu sehr auf Materielles fixiert hast? Bist du vielleicht zu sehr mit deinem moralischen Verhalten abgelenkt und beschäftigt? Ist es ein Schrei aus deiner geistlichen Leere heraus? Oder hast du noch nicht bemerkt, dass dieser Jesus gerade jetzt bei dir steht und dich anspricht? Und du verschiebst diese Begegnung mit ihm immer weiter. Der Blaise Pascal, ein Denker aus dem 16. Jahrhundert, er schreibt in einem seiner Bücher, in seinen Gedanken, jedes Herz hat ein gottgeformtes Vakuum, das nur Gott füllen kann. Und das ist, denke ich, genau die Aussage, die schon vorher in den Sprüchen genauso auch beabsichtigt ist. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir eine Leere haben, wenn wir gottlos, ohne Gott versuchen zu leben. Wenden wir uns der Frage zu, warum ist Jesus an einem Kreuz gestorben? Jesus hat viele Behauptungen von sich gegeben. Und warum ist es letztendlich dazu gekommen, dass er am Kreuz gestorben ist? Es gibt einen Film, König der Fischer heißt er. Und der Film beschreibt das Leben eines jungen Mannes, Jack. Das Ganze wird gespielt von Jeff Bridges. Jack ist Radiosprecher. Aber durch seine Sprache, er benutzt sehr viele respektlose Begriffe, fällt er sehr auf. Und trotzdem kriegt er das hin, dass Leute bei ihm anrufen und um Rat fragen, aus verschiedenen Lebensbereichen. So, der Jack, der unterhält sich eines Tages mit jemandem und so in seinem Witz und in seinem Eifer empfiehlt er, einen jungen Mann ins Lokal zu gehen und wild um sich zu schießen. Was ist der Mann, der macht das tatsächlich? Er läuft in ein Lokal, eine Frau wird getötet. Jack verliert seinen Job, er wird alkoholabhängig, er landet auf der Straße. Er befreundet sich schließlich mit einem anderen Menschen auf der Straße und sie kommen ins Gespräch. Der andere ist Robin Williams. Und es stellt sich heraus, dessen Frau war diejenige, die vor seinen Augen getötet wurde. Als Jack dann von seinem Freund erfährt, diese Geschichte, diesen Hintergrund erfährt, dann fragt ihn sein Freund, warum er sich denn so sehr selbst zerstört, indem er jetzt auf der Straße lebt, sich dem Alkohol zuwendet. Und Jack, der drückt in dem Moment seine an ihm so nagende Schuld aus, indem er sagt, ich will nur abzahlen, um davon wieder frei zu kommen. Wenn wir uns mit dem Kreuz beschäftigen, ist das genau dieser Punkt. Es geht ums Abzahlen und ums Freikommen. Was hat es damit auf sich, mit dem Kreuz Jesu? War das ein Märtyrertod? War das ein gutes Beispiel? War das vielleicht ein Unfall? Der Apostel Johannes sagt, er war wegen diesem Abzahlen und Freikommen. Nämlich, er zahlte ab, damit du freikommen kannst. Nämlich von deiner Schuld. Johannes 1, Vers 29 beschreibt eine Begebenheit von einigen Nachfolgern des Johannes. Und sie beobachten Jesus, dass Jesus auf einmal auch aktiv wird. Und der Johannes, der Prophet, der getauft hat, der kommt ins Gespräch über Jesus. Und er beschreibt Jesus als das Opferlamm Gottes. Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen auf ihn und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat, mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf den er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit meinen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Wenn Johannes, ein Jude, der sich mit dem Alten Testament gut auskannte, Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet, welches Bild trägt er dabei an sich? Woran denkt er? Da gab es die Situation mit Abraham und Isaak. Abraham wartet sehnsüchtig auf einen Sohn. Gott verspricht ihm diesen Sohn. Schließlich ist der Sohn da und Gott sagt, diesen Sohn möchte ich haben, du sollst ihn opfern. Abraham geht hin und schließlich durch erstaunliche Weise wird diesem Sohn kein Unheil geschehen, sondern ein anderes Schaf ist da, ein Lamm. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Gott wird für ein Lamm sorgen. Und diese Sehnsucht, die war bei Abraham bereits entstanden. Der Herr wird ersehen, der Herr wird dafür sorgen, dass das Opferlamm da sein wird. Später dann, als das ganze Volk in Ägypten ist und kurz vor dem Auszug hieß es, Lämmer müssen sterben. Das Blut der Lämmer wird an die Türpfosten gemalt. Und das ist der sogenannte Passa, dieses Leiden stellvertretend dafür, dass Leben erhalten bleibt. Im Englischen ist das interessanterweise mit dem Begriff vorübergehen oder vorbeigehen. Pass over. Ich passiere, ich gehe vorbei. Wie dadurch, dass durch dieses mit Blut bestrichene Tor wurde das Leben erhalten. Das Leiden ging vorüber. Später dann die Aufgabe des Volkes, der Versöhnungstag. Beim Versöhnungstag sollte mit dem Blut von dem Lamm der Altar bespritzt werden. Dann gibt es auf einmal ein Ritual mit dem sogenannten Sündenbock in 3. Mose 16. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, der soll lebendig vor dem Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste fortzuschicken. Wegschaffung, Lösung, Wiederversöhnung. Das waren die Bilder, die diesem Propheten Johannes im Kopf sein mussten. Und vor allem ein zentraler Gedanke aus Jesaja Kapitel 53. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unserer aller Schuld. Das Opferlamm Gottes, das jetzt vor den Augen der Menschen auf einmal da ist, Wirklichkeit geworden ist. Johannes sagt in Vers 29, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Was ist eigentlich Sünde? Ist das ein Zustand oder ist das eine Tat? Zuallererst drückt auch jede Tat einen gewissen Zustand aus. Unser Zustand ist die Ablehnung Gottes in jeglicher Form. Gott aus meinem Leben verbannen. Das ist Sünde. Der Punkt ist nicht, ist es nur ein gewisses Verhalten oder nicht. Der Zustand der Ablehnung Gottes, das ist Sünde. Wie oft muss ich gesündigt haben, um eine steinerne Mauer zwischen mir und Gott aufgebaut zu haben? Wie oft muss das geschehen sein, um einzusehen, dass mich diese Mauer von Gott trennt? Wie sieht es eigentlich mit unserem eigenen Bemühen aus, diese Sünde dann wieder loszuwerden und wegzuschaffen, diese Mauer wegzuschaffen und abzuzahlen und freizukommen, obwohl es eigentlich nur nötig ist, diese Aufgabe Jesus zu überlassen. Jesus hat abgezahlt und dadurch freigemacht. Gerade in Johannes Kapitel 1 beschreibt dieser Nachfolger Jesu, der Johannes, sehr viel, wer der Jesus ist. Sein Gedanke ist, er möchte Jesus gern als den ewigen Gott darstellen. Aber er beschreibt auch ganz viele praktische menschliche Seiten von ihm. Und diese menschlichen Seiten, die verschweigt er nicht. Wir können uns fragen, warum ist es so, dass Jesus eigentlich ein Gott-Mensch ist? Warum ist Jesus Mensch und Gott? Warum ist es nötig, dass ein Mensch, der auch Gott ist, am Kreuz stirbt? Es musste ein Mensch sterben. Das Problem waren die Menschen. Aber dieser Mensch, der musste in einem bestimmten Zustand sein, sonst war das inakzeptabel. Matthäus 27, Vers 46. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war kurz vor Jesu letztem Atemzug. Er hängt am Kreuz und er schreit. Was passiert mit dem Lamm Gottes in diesem Moment? Der Zustand der Gottesferne, der auf einmal in diesem Moment ausgedrückt wird. Er empfindet in diesem Moment die Strafe Gottes für die Sünde, Gottesferne, Abwesenheit von Gott, als die größte Strafe, die ein Mensch empfinden kann. Wie erkennst du dieses Bezahlen Gottes für Schuld durch sein Opferlamm persönlich an, sodass du dieses Abzahlen für dich dazu gebrauchen kannst, um frei zu werden, um von Schuld befreit zu werden? Der Apostel Paulus, der beschreibt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Der C.S. Lewis, der auch an der Universität in Oxford studiert hat und als Wissenschaftler arbeitete, beschreibt letztendlich seine Kapitulation vor Gott, seine Bekehrung im Jahr 1929 wie folgt. Ich gab nach und gab zu, dass Gott Gott war. Ich kniete mich hin und betete. In jener Nacht wahrscheinlich der niedergeschlagenste und widerstrebendste Bekehrte in ganz England. Ich habe damals nicht gesehen, was jetzt die am meisten scheinende und offensichtlichste Sache ist. Die göttliche Demut, die so einen Bekehrten annimmt. Und was war er für ein Mensch? Der verlorene Sohn ist wenigstens auf seinen eigenen Füßen nach Hause gekommen. Aber wer kann gebührend jene Liebe verehren, die die hohen Tore einem Verlorenen öffnet, der tretend und strampelnd, verärgert und mit in jede Richtung wild blickenden Augen hereingebracht wird, nach der Möglichkeit suchend, wie er ganz schnell entkommen kann? Die Worte, zwinge sie hereinzukommen, wurden so durch böse Menschen missbraucht, dass wir uns bei ihnen schütteln. Aber richtig verstanden, versuchen sie, die Tiefe dieser göttlichen Gnade zu ergründen. Die Härte Gottes ist gütiger als die Sanftheit der Menschen und sein Zwang ist unsere Befreiung. C.S. Lewis war ein Mann, er hat sich sehr dagegen gewehrt, Gott in irgendeiner Weise anzuerkennen. Aber er hatte eine Suche gehabt. Und obwohl er sich mit allen Mitteln gewehrt hat, konnte er das im Nachhinein erst einsehen. Er hat keine Chance. Gott zwingt ihn quasi dazu, weil es keine andere Wahrheit neben ihm gibt. Dieser Zwang ist seine Befreiung geworden. Jesus musste am Kreuz sterben, um Befreiung zu ermöglichen. Jesus ist dann auferstanden und es gilt aufzublicken auf die Auferstehung. Josh McDowell, der schreibt in seinem Buch More Than a Carpenter, mehr als ein Zimmermann, indem er über das Leben Jesu schreibt. Ein an Jesus Christus gläubig gewordener Mensch kann heute völlige Gewissheit haben, so wie es die ersten Christen hatten, dass sein Glaube basiert ist, nicht auf Mythen oder Legenden, aber auf eine geschichtliche Tatsache eines auferstandenen Christus und eines leeren Grabes. Das Wichtigste dabei, der einzige Gläubige kann die Kraft des auferstandenen Christus in seinem Leben heute schon erleben. Erstens, er führt drei Dinge auf. Er kann wissen, dass seine Sünden vergeben sind. Dadurch erlebt man Gottes Kraft schon. Zweitens, er kann sicher sein, dass er ewiges Leben hat und selbst aus dem Grab auferstehen wird. Und drittens, kann er erlöst werden von einem bedeutungslosen und leeren Leben und verändert werden in eine neue Schöpfung in Christus. Ein Veränderungsprozess, der dadurch auch ermöglicht wird. Wir stellen uns bei dieser Frage, Gott ja, aber wozu Jesus? Die Frage, ist Jesus eigentlich der einzige Weg zu Gott? Philip Yancey, auch wieder ein Mann, ein Schriftsteller, ein sehr begnadeter Schreiber, beschreibt auch in seinem Buch Der Jesus, den ich nie kannte, wie das jemand anders erlebt hat. Gerade diese Frage und dieses Weigern danach, dass Jesus auch der einzige Weg ist. George Buttrick, früherer Kaplan der Harvard-Universität, erinnert sich an einen Studenten, der in sein Büro kommt. Er lässt sich in seinen Sessel fallen und behauptet, ich glaube nicht an Gott. Buttrick würde sofort antworten, erzähl mir, an welche Art von Gott glaubst du denn? Vielleicht glaube ich auch nicht daran. Wahrscheinlich sogar nicht. Und dann würde er anfangen, über Jesus zu sprechen, denjenigen, der all unsere Vermutungen über Gott korrigiert. Ich muss zugeben, dass Jesus all meine brutalen und unschmackhaften Annahmen über Gott korrigiert. Und er schreibt, warum bin ich eigentlich Christ? Manchmal frage ich mich das. Und um völlig ehrlich zu sein, es reduziert sich auf zwei Gründe. Erstens, es gibt keine gute Alternative. Und zweitens, wegen Jesus. Brillant, ungebändig, kreativ, gerissen, unreduzierbar und paradoxerweise auch demütig. Jesus besteht die genaueste Untersuchung. Er ist, wie mein Gott sein soll. Wenn wir solche Zeugnisse, solche Aussagen von Schreibern, von Denkern an uns ranlassen, dann können wir einiges gewinnen. Ist Jesus der einzige Weg zu Gott? Eigentlich könnten wir uns fragen, gibt es eine Alternative, die in Frage kommen würde? Ein Ersatz? Die Antwort darauf wird dazu führen, dass wir eine Entscheidung treffen. Jesus, entweder liebe ihn oder du lässt ihn sein. Dein Leben drückt das aus. Wer sich über Jesus Gedanken macht, kann diese Entscheidung auf keinen Fall abschieben. Soll ich es wagen? Die Bibel ist in dieser Frage eindeutig. Johannes Kapitel 6, Vers 67. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Es gibt Menschen, die treffen diese Entscheidung, sie gehen weg, sie lassen Jesus sein. Wollt ihr etwa auch weggehen? Jesus, zu wem sollen wir denn gehen? Antwortet Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Menschen verlassen Jesus. Aber andere Menschen sehen ein, es gibt keine Alternative. Das Einzige, was Sinn macht, ist, dass ich mich an Jesus wende. Meine persönliche und andauernde Hingabe an Jesus ist das, worauf es letztendlich ankommt. Jesus hat dafür alles vorbereitet. Wie stehe ich dazu? In Römer, dem Brief des Paulus, in dem er eine grundlegende Sache über die Gerechtigkeit des Menschen vor Gott an eine Gemeinde in Rom schreibt, die er noch gar nicht gesehen hat, aber wo er dieses grundlegende der Gerechtigkeit anspricht. Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10, da drückt Paulus auch aus, wie man eigentlich in den Genuss dieser Gerechtigkeit kommt. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Wer war Jesus und was geht er mich an? Das haben wir uns gefragt am Anfang. Kann ich nicht einfach dabei bleiben, dass ich an Gott glaube? Keinesfalls. Der gleiche Johannes, der das Evangelium über Jesus schreibt, einige Zeit später beschreibt er in seinen Briefen in 1. Johannes Kapitel 2 einen ganz grundlegenden Fehler in diesem Denken. Ich kann an Gott glauben ohne Jesus. Vers 22 im 1. Johannesbrief 2. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Eigentlich ist das die Antwort auf die Frage. Gott ja, aber wozu Jesus? Jesus macht nur dann Sinn, oder Gott macht nur dann Sinn, so muss ich das stellen, wenn wir auch an Jesus glauben. Sonst glauben wir nicht an den Gott. Sonst glauben wir nicht an die Wahrheit. Und was glaubst du? Etwa an Gott? Du willst mit Jesus nichts zu tun haben? Das ist unmöglich. Gib Gott recht, indem du Jesus als deinen Herrn und deinen Gott annimmst. Und tu es jetzt und heute. Jesus spricht zu dir. Er spricht jetzt. Lebe jetzt mit Jesus. Schieb es nicht länger auf. Die Frau wollte es wegschieben. Jesus hat das nicht erlaubt. Amen.